Ja, wir sind jetzt wieder bei Radio Loro. Der Weckruf ist vorbei. Das ist also jetzt nicht der neue Moderator des Weckrufs, sondern wir sind in unserem kleinen Politspezial, was wir gemacht haben. Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben wir verschiedene Kandidaten angeschrieben und gefragt, wollt ihr nicht mal bei Loro über euch, über euer Programm, über Politik reden? Wir haben jetzt 4 Tage lang schon jemand hier gehabt und heute am letzten Tag haben wir Katrin Schau hier, Direktkandidatin der SPD für den Landkreis Rostock und der Stadt Rostock. Und natürlich muss Katrin Schau hier sein, denn in Katrin Schaus Wahlflyer steht das Wort Loro drin. Und wir haben eben schon kurz im Vorgespräch festgestellt, es gibt ja da so eine kleine Gemeinsamkeit, also die Aufregung vom Radiomikrofon ist vielleicht parallel der Aufregung, wenn man im Bundestag im Absolut. Ausschuss reden muss.
Guten Morgen, liebe Loro, Radiowelt, Hörer und Hörerin.
Ja, also Katrin, mal so, du hast jetzt 3 und ein bisschen Jahre Bundespolitik mitgemacht. Wir haben das erste Interview geführt, nachdem du gewählt worden warst. Jetzt stehst du eigentlich ein bisschen unverändert, also es hat dich nicht ausgezehrt, die Arbeit.
Das ist schon mal schön.
Wieder vor mir, wie war das für dich jetzt, 3,5 Jahre Bundespolitik? Was macht das mit einem oder sperrt es ab?
Also nochmal einen schönen guten Morgen und danke, Harry, dass ich hier heute auch ein bisschen was darüber erzählen kann. Und du hast in der Tat recht, die Aufregung hier zu stehen und eine Sendung zu machen, das eint uns, das haben wir, deswegen steht es auch im Flyer, das hatten wir von Anfang an, weil ich durfte mit dabei sein, dieses Radio vor wahrscheinlich inzwischen Urzeiten mit auf den Weg zu bringen.
20 Jahre.
Und am Anfang, also in unserem ersten Sendebetrieb und auch in dem Sendebetrieb 2, bevor es dann kontinuierlich weiterging, habe ich die Nachrichten gesprochen, damals aber irgendwie noch in epischer Breite Schlagzeilen, die eigentlich eigene Nachrichtenblöcke waren. Und du hast recht, wenn man im Plenum steht, kann man sich davor total vornehmen, nicht aufgeregt zu sein. Ich war immer rasend aufgeregt und bei einigen Reden sieht man das auch. Es gibt da so eine Rede, die wir nicht online gestellt haben, weil auch meine Haare so aussahen, wie ich mich gefühlt habe. Dazu muss ich erklären, die hat mitten in der Nacht stattgefunden. Das ist nicht unüblich, dass man am Donnerstag nachts im Plenum noch Reden halten muss. Und da hatte sich was zeitlich verschoben, was ich zu spät mitbekommen habe. Und da musste ich in, ich weiß nicht, wenigen Minuten von dem einen Teil der Stadt in den Plenarsaal rennen und über Alphabetisierung reden und was man da machen kann und wie viel Geld wir brauchen, dass Menschen in diesem Land tatsächlich lesen und schreiben lernen. Also schreib dich nicht ab, daran erinnern wir uns alle. Aber da war nicht viel Platz, da war nicht viel Zeit. Und diese Aufregung lässt meiner Meinung nach, also bei mir hat sie nie nachgelassen, das Lampenfieber und ein bisschen gedämpft hat sich das im Ausschuss, in der Ausschussleitung. Ich durfte seit letztem Jahr einen Ausschuss leiten, Klimaschutz und Energie. Da ist es ein bisschen anders, weil man dort ja in der moderierten Runde ist und nicht in einer Rede alles zusammenpacken muss vor den anderen. Aber das vielleicht so als Ersteindruck, das ist schon cool, auch hier zu stehen und das zu teilen, dass wir beide aufgeregt sind, eine Sendung miteinander machen zu können. Das finde ich schon cool. Und jetzt noch ganz kurz, bevor ich zu lange rede, was hat mich da geprägt? Ich kann sagen, egal was passiert ist in den letzten 3 Jahren, es ist tatsächlich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Es ist so richtig meins, auch mit all den Konflikten, die da dranhängen, mit den Auseinandersetzungen, mit der parlamentarischen Arbeit. Da schlägt schon mein Herz für, sonst würde ich auch nicht wieder angetreten sein, auch in diesen doch dramatischen Zeiten. Denn was da draußen passiert, findet fast ja gar nicht in diesem Wahlkampf statt. Das wird aber ab Montag vor unserer aller Tür stehen und uns ab sofort wieder beschäftigen.
Das ist richtig, du hast da auch schon diese Frage ein bisschen vorweggenommen, also ist die Lust gewachsen an der Politik, das hast du schon gesagt. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, du sagtest eben Ausschussvorsitzende Klimaschutz und Energie, wir kannten dich hier als Bildungsgewerkschaftsfrau, wir kannten dich als Kulturfrau, das waren also Bereiche, wo ich dachte, da bist du festen Fußes drin, aber ich sehe, du bist auch gewachsen an deinen Aufgaben, ja?
Ja, ich hatte mir vorgenommen, 2 Ausschüsse zu bestreiten. Einmal Bildung und Forschung habe ich auch gemacht und einmal Klimaschutz, Energie. Und da habe ich tatsächlich, wie schon so oft im Leben, das hört sich jetzt ein bisschen alt und weise an, aber es ist auch so, aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch von den anderen, die es vor mir schon oder vor uns schon stark bearbeitet haben. Also es sind die Grünen, die das zum Thema gemacht haben, dass wir was tun müssen. Der Klimawandel lässt sich nicht aufhalten. Wir müssen da umsteuern, die Wirtschaft umbauen, unsere Gesellschaft drauf einstellen und umbauen. Das habe ich gewollt, das wollte ich mehr arbeiten. Und von daher bin ich in beiden Ausschüssen gelandet. Bildung und Forschung, habe ich die schulischen Themen bekommen, obwohl die ja eigentlich nicht wirklich zur Bundesebene gehören, habe aber mit dem Programm Startchancen, das Bund-Länder-Programm, Schulen in herausfordernden Lagen, also mit ärmeren Kindern und Jugendlichen arbeitend, da die Verhandlungen geführt für dieses Programm, für meine Fraktion. Und dann und parallel dazu war ich im Klimaschutz- und Energieausschuss, ein sehr herausfordernder Ausschuss, wie wir alle wissen, durfte ab März des letzten Jahres auch dort den Vorsitz übernehmen und war dann komplett diesem Ausschuss verpflichtet. Und ja, es hat bis hierhin wahnsinnigen Spaß gemacht. Und wenn etwas so das Ei oder so, wenn man dafür so brennt und das so intensiv macht, dann sind auch die Strapazen, die vielleicht andere von draußen sehen, und nicht so dramatisch. Man bewegt ja was.
Du hast damit eigentlich ja auch zwei Themen bearbeitet, die also enorm in der Kritik stehen. Das eine ist, bei Klimaschutz sagen alle, das war viel zu viel, kann dieses Land nicht schaffen, da würden wir dran zerbrechen. Bei dem anderen wird von allen gerufen, das ist viel zu wenig, also oder viel zu falsch, was an Schulen passiert. Und sind das jetzt also Themen, die du im Wahlkampf auch damit konfrontiert wurdest, dass gesagt wurde, also wir, und gibt es denn für dich so einen Punkt, wo du sagst, gut, okay, ich muss feststellen, nach 3,5 Jahren, wir müssen manches anders machen, weil wir ja doch viele verloren haben, die wir einst vorher an unserer Seite standen?
Absolut, in der Hinsicht, dass die Kritik nochmal wahnsinnig zugenommen hat. In beiden Themenfeldern. In dem einen Themenfeld, also Bildung, da haben viele auch in der Bildungscommunity den Glauben daran verloren, dass wir das jemals schaffen, obwohl das andere um uns herum schaffen, und dass sich alle fragen, wieso schafft es dieses Land nicht? Und in dem anderen Bereich Klimapolitik und Energiepolitik sind die ganzen Unsicherheiten, das Gefühl der Nichtplanbarkeit in diesem Bereich gewachsen, und eben die Frage, macht das, oder beziehungsweise die gestellt wird, macht das die Wirtschaft kaputt, zerstört das Wettbewerbsbedingungen hier, ist das zu moralisierend, ist das zu belehrend? Natürlich, das hat auch zugenommen. Da kann ich dir recht geben. Da geht es in den nächsten Jahren wieder darum, Akzeptanz zu schaffen, also in dem letzten Feld. Da kann ich ja gleich noch was zu sagen, du kannst ja nachfragen. Bei Bildung und Forschung, finde ich, darf man jetzt absolut nicht nachlassen. Da muss man, und das trifft für alle Politikfelder zu, aber planbarer werden, indem man einfach sagt, in welchem Zeitraum wollen wir welche Ziele erreichen und welchen Prozess wollen wir da gemeinsam anstrengen, damit nicht, und das ist ja das, was jetzt so hochgetrieben wird durch Parteien wie die AfD, die irgendwie versprechen, einfache Lösung, komplexes Problem kriegen wir trotzdem alles super hin, weil wir zerstören erstmal, siehe Trump, und bauen dann wirr irgendwas auf. Also, dass man wieder zurückkommt zu dem, nein, das ist vielgestaltig, da sind viele Akteure, man muss sich einigen, man muss Kompromisse finden, aber wir haben einen Plan, in 10 Jahren wollen wir dastehen und diese Schritte machen wir jetzt. Das muss sich, ich finde, in jedem Politikfeld jetzt abzeichnen und verabredet werden, weil sonst verlieren wir tatsächlich die Menschen, weil eben andere auf dem Platz stehen, die sagen, alles kein Problem, ab morgen gibt es Milch und Honig im Überfluss, und dafür bringen wir ein paar Leute weg und auch wahrscheinlich um am Ende. Wir werden ja auch nicht gewählt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir bleiben ja einfach an der Macht. Und wer Kritik übt und fragt, habt ihr wirklich was umgesetzt, fragt das ja dann nicht mehr. Aber das ist ja das, was heute noch nicht in den Köpfen ist. klar, wenn man nach in die Vereinigten Staaten guckt, kann man das dort klar schon so erkennen. Man kann das in den autokratischen Systemen genauso erkennen. Aber in unserem Land ist das noch nicht wirklich in den Köpfen, dass das auch eine deutliche Gefahr sein könnte.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, Kompromisse finden. Die SPD war ja mit seinen beiden Partnern, also immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, die Partei zwischen den beiden Stühlen. Jetzt will ich nicht über Olaf Scholz Politik reden, weil dafür bist du auch nicht zwingend selbstverantwortlich. Wie hast du denn das empfunden? War denn also Ausschussarbeit stark Kompromissarbeit oder war man da sich schneller einig, als es die große Regierung nach außen gezeigt hat? Das hatte ich mich immer gefragt. Ist denn also Politik auch in den Ausschüssen so zerstritten, wie man es in der Außenwahrnehmung hatte?
Das ist eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, dass in der medialen Öffentlichkeit in erster Linie über die Regierung und über Regierungsentwürfe, über Kabinettsbeschlüsse berichtet wird und viel zu wenig, wenn fast gar nicht über das, was das Parlament macht und auch repariert, zurückschickt, kritisiert, dann das ist ja die Rolle des Parlaments und das ist auch die Rolle eines Ausschusses. Wir haben tatsächlich zum Beispiel bei dem legendären Heizungsgesetz natürlich dann daran gearbeitet, entsprechend in den Ampelfraktionen, die bearbeiten die gemeinsam die Gesetzesentwürfe und führen die sogenannten Berichterstattergespräche, um dort dann Änderungen herbeizuführen. Und das spiegelte zum Teil das wieder, was ihr draußen gesehen habt, den Streit und das Nicht-Weiterkommen. Und zum anderen war es durchaus konstruktiv. Aber ich kann das am Klimaschutzgesetz festmachen, weil das habe ich ja erlebt, weil da war ich ja dabei bei den Gesprächen. Und da waren wir nach den Gesprächen zwischen denen, die dafür verantwortlich waren, also die Berichterstattergespräche irgendwann an dem Punkt, dass wir es aus den Händen genommen bekamen und es auf die Höchstebene gereicht wurde. Und das ist die Erfahrung, die alle Kollegen und Kolleginnen machen mussten in den letzten Jahren. Und es lag zum großen Teil daran, dass Dinge auch miteinander verhandelt worden sind oder blockiert worden sind. In dem Fall kann ich es festmachen, da ist es die FDP, brauchen wir nicht drum rumreden, die sagt, Klimaschutzziele, das wäre alles viel zu konkret. Das würde der Markt auf lange Sicht schon machen. Wir haben ja CO2-Bepreisung, da brauchen wir das alles nicht. Und da sind wir dann an der Stelle nicht weitergekommen. Und das habt ihr irgendwann extrem gemerkt. Also ich glaube, die ersten anderthalb Jahre waren noch recht konstruktiv. Da war noch diese Spüren, die geben sich wirklich Mühe. Und dann ging es aber irgendwann um die Kardinalfrage, wie viel Geld brauchen wir dafür? Wie konkret geben wir den Weg für Deutschland vor? Weil mit Technologie offen redet man sich im Grunde genommen nur raus. Das ist eine wirkliche Chimäre, weil wir sind natürlich alle so aufgestellt, dass das alles angeguckt wird, was möglich ist. Aber man muss schon irgendwann sagen, das ist der Weg und den versehe ich auch mit Investitionen und den gehen wir ab sofort. Das wurde sehr boykottiert und erschwert. Und im Bildungsbereich, das vielleicht noch abschließend zu der Frage, müsstet ihr das auch gemerkt haben, weil ein Versprechen des Chorvertrages war es, einen Bildungsgipfel zu machen mit allen Akteuren der staatlichen Ebenen, aber auch der Bildungscommunity, um eben darüber zu reden, wie schaffen wir denn das, so einen Reformprozess anzustrengen und wie viele Investitionen brauchen wir denn tatsächlich, um diesen auch zu bestreiten. Zu diesem Bildungsgipfel ist es ja nicht wirklich gekommen. Da war so ein kleines Ding. Also diese Verständigung hat nicht stattgefunden. Und auch wieder hier lag es daran, dass eine Bundesbildungsministerin das für sich nicht allzu wichtig erachtet hat, da eben alle mitzunehmen und da wirklich nach vorne zu gehen. Das ist auch eine wirkliche Enttäuschung, dass wir das nicht hinbekommen haben und dass man jetzt wieder alle Geduld, wieder alle Kraft mobilisieren muss, um das zu tun. Aber kann ich gleich nochmal was Aktuelles dazu sagen, aber vielleicht bis hierhin. Entschuldige, Harry.
Nein, das ist okay. Unsere HörerInnen möchten dich ja hören. Sie möchten kennenlernen, wer ist die Frau, die zurzeit plakativ omnipräsent in Rostock vertreten ist. Kleine Nebenfrage. Ihr habt ja am Anfang diese massive QR-Code-Werbung gemacht. Die habt ihr dann irgendwie vor 2 Wochen ausgetauscht. Ohne QR-Code, einfach so pragmatisch fragt man sich, hat das funktioniert, hat man das wahrnehmen können, dass das eine gute Idee war, mit einem QR-Code zu arbeiten, nur mal so Interessenhalber.
Ich muss dir tatsächlich sagen, das kann ich gar nicht wirklich sagen, weil ich nicht die Zeit hatte, das abzufragen. Das trifft auch auf andere Sachen zu. Also wir haben zum Beispiel auch Werbefilme geschaltet, von denen ich auch nicht weiß, wo sie eigentlich gelaufen sind, weil sie sollen mir ja nicht angezeigt werden, sondern bei anderen Zielgruppen. Das muss ich echt nachreichen. Das ist so die Nachauswertung dieser Kampagne. Hat der QR-Code tatsächlich dazu geführt, dass Leute das Handy hingestreckt haben, um sich zu erkundigen? Das war ja der Effekt. Das sollte ja auf deinem Nachhauseweg passieren, dass du siehst, oh Mensch, netter Mensch, nette Partei, ich guck mal nach, was die so wollen. Wie das gelaufen ist, das muss ich selber nochmal abfragen.
Gut, ist jetzt auch nicht wichtig. Ich selber habe
nur... Ist ja richtig.
Also. Ich habe diesen Wechsel erlebt und dachte mir, also gut, jetzt also nicht mehr mit QR-Code, jetzt wieder mit Gesicht und...
Achso, du meinst die Großflächen zum Beispiel dann hier in der Stadt? Ja. Das haben wir von vornherein so gemacht. Also der QR-Code sollte vor allen Dingen platziert werden in dem ersten Kampagnenslot und vor allen Dingen auf den kleineren Plakaten, die...
Wo man auch rankommt
und die man in seiner eigenen Straße findet. Das ist ja nicht das, was man an den Hauptstraßen sieht. Da ist ja eher die Beflackung und ich weiß nicht was. Und der zweite Schwung, Aufsteller, sieht man ja bei allen Kandidaten und Kandidatinnen, ist dann tatsächlich vielleicht nochmal persönlicher oder ich habe die Themen einfach nochmal raufgenommen, weil ich will auch nicht für einen Selbstzweck gewählt werden. Ich will auch schon für das gewählt werden, für das ich stehe und da auch nicht drumherum reden. Also man kriegt auch dann das, was man da, was da draufsteht und nicht irgendwie, machen wir vielleicht doch nicht, weil gerade Kritik kommt oder so.
Okay, wir sind jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit gewesen. Wir machen natürlich eine Wahl für die Zukunft. Also Deutschland vor der Entscheidung ist ja der Slogan, der bei NDR immer jetzt gesagt wird. Also, aber man muss doch sagen, also es wird ja auch wahrgenommen, dass das Politikinteresse für diese Wahl enorm hoch ist. Es ist wirklich eine Entscheidung und ihr seid natürlich mit der SPD auf alle Fälle eine Partei, die vielleicht doch sicher irgendwie danach noch agieren wird. Ne? Da ist ja jetzt für mich so ein bisschen die Frage, Katrin Schau im Bundestag, was wirst du, bleibst du in denselben Bereichen oder ich frage mich auch immer, wo ist eigentlich dein Kulturinteresse abgeblieben? Ja, wie gesagt, ich kenne dich immer erstmal, ich habe dich als Kulturfrau kennengelernt. Zum einen also das ja und wo siehst du die großen Schwerpunkte, die jetzt als erstes gesehen werden, das wird ja vielleicht gar nicht unbedingt die Kultur sein, wie schon alle Akteure fürchten.
Beides. Also Kultur, weißt du ja, habe ich immer ehrenamtlich gemacht, weil ich immer dachte, es gibt so eine Pflichtthemen, die noch wichtiger sind zu lösen, weil sie noch mehr Konfliktpotenzial haben und so eine Transformation, so eine Energiewende gut hinzubekommen, ist die maximale Konfliktzone, in die man sich begeben kann. Und da bin ich einfach so, ich gehe da rein, wenn ich merke, das macht eine Gesellschaft eventuell auch kaputt, wenn man das nicht gut macht. Heißt nicht, dass ich ein Politikfeld komplett zur Seite lege, ganz im Gegenteil, ich mache es dann für eine Weile unmerklich weiter und versuche dran zu bleiben. Also die Kultur, die ich ja, Kulturpolitik, die ich gemacht habe, ist ja in erster Linie auch eine Landeskulturpolitik gewesen. Also da zu gucken, was ist im Bereich der allgemeinen Kulturförderung, wo wir ja hier alle zu Hause sind, da so los. Und das mache ich weiterhin. Ich habe aber auch angefangen im vergangenen Jahr die Bundeskulturpolitik enger zu verfolgen und da auch jemanden jetzt im Team, der hier in der Kommune Verantwortung hat, Tom Lüth. Und wir schauen da schon sehr genau, was von der Filmförderung bis zu den großen Bundesprogrammen, die eben auch den ländlichen Raum betreffen, große Projekte betreffen, was da so passiert. Und ich schaue auch nochmal genauer hin, weil wir in Berlin gesehen haben, was passiert, wenn wir einen jemanden haben, der für Kultur zuständig ist, aber erstmal einen Sparplan vorlegt und der Kultur den Tipp gibt, doch mal besser eigenwirtschaftlich arbeiten zu können? Da gucken wir uns beide an und lachen uns tatsächlich ein bisschen tot, weil wir wissen, dass wir diesen Tipp seit 20 Jahren immer wieder bekommen haben, auch auf die Frieda bezogen, und wir auch wissen, was geht und was nicht geht und was man nicht in Frage zu stellen hat. Also da kann man sich drauf verlassen. Das mache ich mit, aber die Frage war ja, bleibst du in den Feldern, in den anderen beiden Feldern? Ja, ich habe sie so angemeldet, ich habe aber auch die Kultur so angemeldet. Also man muss schon in seiner eigenen Fraktion sagen, welchen Ausschusswunsch man in der Tat hat. Das habe ich so gemacht. Ich weiß, bei dem Bereich Klimaschutz, Energie wird es wahrscheinlich einen anderen Zusammenschnitt der Ministerien geben. Also darauf muss man sich dann auch einstellen. Aber ich bleibe in den Konfliktzonen. Kultur, Politik wird eine werden. Also von daher muss ich da noch genauer rein.
Ja, also dass Kulturpolitik eine Konfliktzone wird, das merkt man ja an den ganzen Wahlauftritten. Die Kultur taucht ja eigentlich schon nicht mehr auf. Also das ist... Nein, ich meine weniger jetzt also auf deinem Flyer, sondern also das insgesamt in Diskussionen, es spricht keiner über Kultur mehr. Es sprechen alle über Migration, es sprechen alle über Energiewende, es sprechen alle über Bildung, aber Kultur ist irgendwie so ein Feld, wo, und das ist nicht gut, muss ich sagen, als ehrenamtlich Kulturengagierte, denn worüber nicht gesprochen wird, da passiert dann auch nichts mehr, beziehungsweise das ist dann das Erste, wo man streicht, weil das ist...
Aber vielleicht Harry, ist das, wie der Diskurs geführt wird, ist ja allein schon eine riesengroße Frage. Warum tauchen Themen nicht auf? Ist in erster Linie auch dem geschuldet, dass die Medienwelt das andere in den Mittelpunkt gestellt hat und dass Parteien Themenfelder instrumentalisiert haben. Und ich sage das auch ganz klar, das Themenfeld Migration ist derartig meiner Meinung nach instrumentalisiert und damit auch die Menschen missbraucht worden, um dort Umfragewerte zu erzielen. Und da im Laufenden, also da zu sagen, wir müssen da was machen, wir müssen da ordnen, wir müssen da wirklich was ändern, aber gleichzeitig auch menschlich und human zu bleiben und quasi nicht immer populistischer selber zu werden, ist schon ein großer Balanceakt. Und man wird aber nicht so wie du jetzt mir differenziert Fragen stellst, im medialen Raum oft nur darauf festgezurrt. Und das ist sehr schade. Nun muss man natürlich auch sagen, es ist ein Blitzwahlkampf, sagen ja alle, kurze Zeit, weil man merkt jetzt schon, dass doch auch in den Runden, in den letzten Runden mal wieder andere Sachen kamen, die dieses Land ja auch beschäftigen sollten oder auch tun. Und von daher sag ich, ab Montag wird das alles wieder auf dem Platz liegen. Man sollte bloß die Voraussetzung für Montag schaffen, dass dann auch Leute auf Feldern sind, die da mitspielen und es nicht vom Tisch gehen lassen.
Ich finde, ein großes Manko hat sich ja in diesen 3 Jahren gezeigt, ist ja Politikvermittlung. Ne? Du sagtest ja schon, es gibt Leute, die sehr laut, sehr einfache Wahrheiten, meist sogar noch schlecht formuliert, verbreiten. Und zwar könnte man sagen, einer von uns, man fühlt sich wohler, wenn der andere, wenn der andere keine intellektuellen Überlegenheit aufweist. Aber das steht ja an. Wir haben ja wirklich also einen Wandel, also auch in, selbst hier in MacPom war ich also doch schwer erstaunt, dass dieses lange Zeit SPD-regierte, SPD-Verständnisland jetzt doch auch ganz hart umgeschwenkt ist in Richtung AfD. Hätte ich gedacht, geht hier langsam vor sich. Die Hoffnung, dass hier alles 100 Jahre später stattfindet, haben wir ja immer. Ja. Wird aber jetzt nicht stattfinden.
Wird jetzt nicht so stattfinden, genau.
Ja, wie siehst du das? Ist das auch der zukünftigen Politik klar, dass wir viel mehr vermitteln lernen müssen, um alle wieder zu erreichen und nicht also einen bestimmten Teil sich hinsetzen zu lassen und sagen, ach, da ist eine einfache Wahrheit, die passt in meinen Denkstil, also interessieren mich die anderen nicht mehr. Gibt es dieses Problembewusstsein und wird es dementsprechend auch Änderungen in Politik geben?
Das Problembewusstsein gibt es, denke ich, in jedem Fall. Es gibt unterschiedliche Analysen, es gibt unterschiedliche Vorstellungen damit umzugehen. Und ich denke, das, was wir uns in den vergangenen Jahren ja immer wieder gegenseitig erklärt haben, dass eben in den Bereichen Bildung, politische Bildung, ein gut gemachter Sozialkundeunterricht, da der größte Veränderungsbedarf liegt, bleibt ja bestehen. Also es bleibt bestehen, das, was ohnehin schon alle sich nicht ausgedacht haben, sondern was sich zwangsläufig, also was dazugehört zu einer Gesellschaft, in der Vermittlung. Ich meine, es gibt halt ein Bürgerradio, ein lokales Radio ja auch nicht für umsonst. Wir haben ja damit verbunden, eben genau solche Sachen auch anders darzustellen und eine wirkliche Meinung bilden zu lassen, weil man auch wirkliche Fakten und wirkliche wahrhaftige Quellen heranziehen kann. Ich bin da selber natürlich dennoch überfragt, wie viele andere auch, wie wir gegen diese Algorithmen ankommen sollen, die nicht das befördern, was wir wollen, also Kompromiss, konstruktives Miteinander, Lösungen erarbeiten, auch mal sagen, dauert, Prozess darstellen und so eine Sachen, sondern da wird ja auf alles Negative abgezielt, was der Mensch so führen kann, von Erregung bis Angst bis Wut, bis niederträchtig werden, jemandem die Schuld geben und anzutriggern. Und da läuft was im Hintergrund. Wir wissen hybride Kriegsführung sowieso, aber wir wissen auch, wie viel Geld damit verbunden ist. Und es ist ja nicht umsonst Herr Musk an der Seite von Herrn Trump und die Tech-Milliardäre dieser Welt haben etwas in der Hand, wo ich mir wirklich Sorgen mache, wie wir das jenseits der Bildung aufholen wollen, weil da müssten wir genauso viel Geld hineinstecken und den Algorithmus der Liebe erfinden, der dann auch mal andere Inhalte wiederbringt oder uns darauf besinnt, wie gehen wir damit um das zurückzudrängen. Für die kommenden Wahlen wird es aber notwendig sein, eine schnelle Antwort zu finden, weil bis dahin kann kein Sozialkundeunterricht wirken, sondern wir müssen ab sofort uns in Formate stürzen. Und da macht Heidi Reicheneck von der Linken ja vieles richtig, indem sie die anspricht, die den Algorithmus der Liebe fühlen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch gemeinsam uns ausdenken, wie kommen wir an die ran, die sich gerade angezogen fühlen von den größten Manipulateuren der Geschichte, der jüngeren Geschichte, sag ich mal so. Wie wir das brechen, wie wir sie unsicher machen in dem, was sie da hören, wie wir sie sicherer machen, uns wieder zuzuhören und uns auch reinzulassen in ihre Welt. Das ist ja das, was nicht so passiert ist oder was das Problem ist, sage ich jetzt nur. Die U18-Wahlen, Berufsschule, die wir alle kennen oder eben auch flächendeckend, da müssen wir ran.
Ja, das war wirklich sehr ersichtlich, dass man da ran muss, ne, und dass es auch ein schweres Feld wird. Ihr werdet ja wahrscheinlich als SPD durchaus Partner werden, nehme ich mal an. Die Sachlage scheint so zu sein, aber ihr werdet natürlich mit einem neuen Partner agieren müssen. Wie war denn das in den 3,5 Jahren jetzt, die Zusammenarbeit in den 3,5 Jahren mit einer Opposition und die vielleicht jetzt auch eine Koalition sein könnte?
Das ist lustig, ne, weil du sagst mir das so, fragst mich das so und ich drehe immer mit den Augen, weil ich tatsächlich mich zwei Fragen beschäftigen. Mehrere Fragen natürlich. Zuvorderst beschäftigt mich die Frage, wie erreiche ich oder wie kriege ich Vertrauen zurück, dass die Aktion Mehrheit mit der AfD zu suchen und ein Gesetz abstimmen zu lassen, wie ich das verdaut kriege. Wohlwollend betrachtet würde ich sagen, Affekthandlung, Wahltaktik ist alles nicht so schlimm. Nicht wohlwollend betrachtet sage ich, nee, ist schon planhaft passiert, hat ja korrektiv auch nachgeschaut. Da wollte man was testen, also blau-schwarz testen. Und wenn man in viele Ostlandesverbände schaut, ist ja die Nähe zur AfD und das Bewusstsein, das kann man machen, ja doch sehr ausgeprägt bei der Union. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Logischerweise kann gar nicht anders sein. Auf der anderen Seite ein anderer Aspekt zum Beispiel, der mich beschäftigt, wie kann ich in einer Zeit, in der Faschisten in den Vereinigten Staaten regieren, und ich nenne es so, weil es sind die Merkmale von Faschismus, man kann es bei Umberto Eco auch nochmal nachschauen, wie kann ich da als linke Kraft sagen, ich gehe nicht in Verantwortung. Das heißt nicht, dass man nach Koalitionsgesprächen feststellt, das wird hier nichts, weil man kann sich nicht einigen, weil man bestimmte Dinge, die man selbst für so elementar und wichtig hält, nicht zum Kompromiss bekommt. Das kann alles passieren, aber ich denke, man muss von vornherein oder man darf es wahrscheinlich in diesen Zeiten nicht ausschließen. Also eine AfD erzählt den Leuten, dass sie regieren wollen und stellt eine Kanzlerkandidatin. Ich kann auch schwer innerlich damit umgehen, dann zu sagen, ich gehe da von vornherein in eine Opposition. Das kann ich angesichts dieser Frage, also das bewegt mich sehr. Und jetzt auf deine Frage, wie ist da am Ende so eine Zusammenarbeit? Rein technisch ist es so, das ist ja auch bei uns mit Rot-Rot hier im Land so, also da haben wir ja die Koalition zwischen Linken und zwischen SPD, dass man einen Chorvertrag erarbeitet und dass man sich dann an Dinge auch hält, und auch gemeinsam dann nicht nur die entsprechenden Gesetze auf den Weg bringt, sondern auch sich in Abstimmung beieinander steht oder sich auch mal dann raushalten muss bei bestimmten Fragen, weil der Koalitionspartner oder die Koalitionspartnerin das anders sieht. Also es gibt da ganz klare Abläufe und deshalb kommt es so drauf an, was man verhandelt in den Gesprächen. Und wir sehen ja in Österreich, da hatten wir am Anfang die Sozialdemokraten dabei, dann sagten die, nö, also der Sozialhaushalt, es ist ja wie hier die Frage, sehen wir nicht ein, also wir wollen uns nicht kaputt sparen, wir brauchen Infrastruktur, also Investitionen und wir wollen auch unseren Sozialstaat, auch bei uns eine extrem wichtige Frage, man soll sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Sozialausgaben im Vergleich zum sind nicht ins Unermessliche gestiegen. Kurzer Satz dahinter, wir müssen uns für die Zukunft natürlich moderne Sozialpolitik überlegen, aber im Moment braucht hier keiner in Panik verfallen und sagen, oh, da müssen wir die Axt anlegen, das an dieser Stelle. Aber dort war es so in Österreich, Sozialdemokraten wurden vom Tisch genommen, weil keine Einigung über die Finanzen des Staates, ist bei uns eine Koa dran zerbrochen. Die Rechtsextremen an den Tisch gesetzt mit Herrn Kickl, der auch Kanzler werden wollte. Und jetzt gibt es wieder die andere Bewegung. Jetzt sitzen die Sozen wieder dran. Es sind extrem herausfordernde Zeiten. Und so würde es aussehen. Aber klar, es wäre dann die Frage in so einer Chorverabredung. Man muss dann auch wahrscheinlich jemandem zustimmen, bei dem man jetzt, habe ich eingangs gesagt, jegliche Fantasie fehlt, wie das eigentlich gehen kann, emotional. Aber angesichts dessen, was ich danach gesagt habe, Punkt 2, muss ich auch mit dieser Frage klarkommen. Es regieren ja schon Rechtspopulisten, Rechtsextreme in der Welt und in Europa und würde ich mich immer stellen wollen.
Nur so als Frage, hältst du dich für einen kompromissbereiten Mensch? Oder du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass du arbeiten willst. Ist das auch für dich okay?
Eine Maßgabe? Ja, anders geht es überhaupt nicht. Ich finde eine Sache sehr, sehr schwierig, wenn man Fakten falsch darstellt und damit auch daraus politisches Kapital schlägt. Wenn man feststellt, zum Beispiel, was du vorhin fragtest, die Energiewende ist zum Beispiel im Automobilbereich nicht so weit, dass wir die Ladeinfrastruktur fertig haben und jetzt alle lustig befreit preiswerte E-Autos kaufen können. Oder aber die kommunale Wärmewende in Rostock geht nicht so schnell, weil wir nicht so schnell Leitungen bauen können, wie wir das wollen würden, die Fachkräfte nicht da sind oder wie auch immer. Dann sind das Sachen, wo ich denke, auf den Tisch legen, da kann man total konkret drüber reden, das ist die Realität, damit haben wir klarzukommen. Wenn man aber so tut, als wenn E-Fuels im Automobilbereich die Lösung sind und das dann als technologieoffen tarnt, wo man weiß, dass die Menge an E-Fuels für andere Bereiche kaum ausreichen, nämlich Luft und Schifffahrt, dann halte ich das für eine glatte Lüge. Das ist das Gleiche wie mit der Lüge, die uns ja auch ein Untersuchungsausschuss gebracht hat, der Atomausstieg oder beziehungsweise wir hätten die Kraftwerke verlängern müssen, weil es hätte den Preis gedrückt und hätte uns die Energiesicherheit gebracht. Oder wir müssen sowieso die Atomkraft wieder einsteigen. Das halte ich für schlimme Tricks auf der Vorderbühne, weil es wird nichts davon stattfinden, weil auf der Hinterbühne wird längst über anderes gesprochen, das weiß ich ja auch. Und aber das macht eben das, was diese Gesellschaft kaputt machen kann. Es sorgt eben nicht für Akzeptanz, es sorgt eben nicht dafür, dass wir sagen, wir kriegen das hin am Ende. Und das ist notwendig. Vor allen Dingen ist es notwendig und deswegen macht es auch Probleme, aber wir werden das Richtige tun.
Ja, du hast es ja jetzt eben schon so schön gesagt. Ich frage mich ja auch, muss man nicht viel mehr Informationen sachlich, verständlich aus der Hinterbühne nach außen dringen lassen, um zu verhindern, dass auf der Vorderbühne ständig mit einfachen Wahrheiten und falschen Behauptungen agiert werden? Wie siehst du denn das als jetzt 3 Jahre erfahrene Bundespolitikerin?
Was mich total entsetzt hat und auch nach wie vor Fragen zurücklässt, ist diese Form der Kampagne und des Mobbings, was ja, eine Zeitung ganz besonders auf den Weg gebracht hat, aber auch andere dann abschrieben oder mit ins gleiche Horn gestoßen haben. Also sich dem gewachsen zu sein, ohne vielleicht ein eigenes Medium, halte ich für fast ausgeschlossen. Also ich wäre so radikal zu sagen, wir müssen wieder eigene Medien schaffen für uns, die na klar journalistischen Grundsätzen entsprechen, aber die auch Journalisten und Journalistinnen wieder Mut machen, differenzierter berichten zu können und zu sollen und sich ja, da nicht einzureihen. Da ist scheinbar sehr, sehr viel Geld geflossen, um wirklich gegen jeden Schritt dieser Regierung anzukämpfen. Dann ja noch mit jemandem in der Regierung ab einem bestimmten Zeitpunkt, wissen wir ja, was da an Informationen rausgegangen ist. Und dann eben mit einer Opposition, mit einer an sich demokratischen Opposition, Union, die leider sich die Preise selbst versaut haben, wenn ich das mal so überspitzt sagen kann, die also so eine Stimmung verursacht haben, gegen uns, aber auch gegen die Sachen als solches, dass es jetzt auch für sie schwer werden wird, das wieder einzufangen und dafür zu werben, dass wir das alles machen müssen, zum Beispiel im Bereich der Energiewende. Aber deine Frage war ja, was können wir dem entgegensetzen? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da noch nicht, weil wir leben noch, auch jetzt ja noch, jeden Tag damit, siehe Migrationskampagne, gar nicht irgendwas erklären zu können, weil dann wieder was gesetzt wird, wogegen man kaum ankommt. Und ich habe gestern so rumgelästert, wir sind tatsächlich irgendwie Mobbingopfer geworden. Unabhängig von der Eigenkritik, die ich jetzt mal kurz ausgespart habe, die es absolut gibt, aber die viel im Mittelpunkt steht und deswegen spare ich sie an der Stelle mal aus und bin dir dankbar für die Frage, dass ich auch mal sagen kann, wo es unverhältnismäßig ist, wo es auch unverhältnismäßig der Bilanz gegenüber ist der letzten 3 Jahre, weil nicht aus, man muss ja mal was Nettes über sie sagen, sondern unverhältnismäßig ist, dass das alles das so getan wird und das nutzt halt Populisten, als wenn keine Schritte stattgefunden haben und die haben ja stattgefunden, die haben wir ja gemacht und die müssen wir auch nach vorne bringen und sagen, die Modernisierung ist sichtbar, sie ist nicht konsequent, sie ist nicht finanziell untersetzt, das wollen wir, dafür wollen wir ja Mehrheiten, aber wir sind es schon an verschiedenen Stellen gegangen und es ist uns niemals egal gewesen, wie es diesem Land wirtschaftlich oder sozialpolitisch oder bildungspolitisch geht.
Ja, gut. Also wir haben jetzt hier 50 Minuten fast uns mit der Schwierigkeit von Politik und Politikvermittlung beschäftigt. Was heißt das jetzt für dich noch in den halben Tag heute und dem ganzen Tag morgen? Ist noch das volle Programm?
Es ist noch das volle Programm und vielleicht, wenn du mir erlaubst, würde ich nochmal die Gemengelage versuchen redlich zu erklären, die wir hier im Wahlkreis haben. Es ist tatsächlich so, dass eine Kandidatin der AfD antritt, die, wenn sie gewinnen sollte, ein unbesetztes Mandat hinterlässt. Das liegt am neuen Wahlrecht. Alle anderen Kandidaten der AfD scheinen bessere Ergebnisse in jeweiligen Wahlkreisen zu erzielen, sodass sie in jedem Fall nicht einziehen wird. Deswegen werden wir ein unbesetztes Mandat haben. Reale Chancen das zu verhindern auf ein Direktmandat, und das will ich so redlich sagen, wenn man die wählt, könnte man die Chance als Wähler, Wählerin haben, dass jemand dann über das Direktmandat im Bundestag landet, sind derzeit der Linkspartei, der CDU und der SPD zuzuschreiben. Das sage ich nicht, um meine lieben Koalitionspartner, die Grünen irgendwie zur Seite zu stellen, sondern es geht um das, was man aus Prognosen so herauslesen kann, das wollte ich damit sagen. Noch etwas dazu, Dietmar Bartsch selbst zieht über seinen Listenplatz 1 ohnehin ein bei den Wahlerfolgen, die die Linkspartei offensichtlich jetzt schafft, die 5%-Hürde zu schaffen. Es geht also um 1 plus 1, also 2 Leute auf dem Ticket dahin zu schicken. Und das müssen sich alle Hörer und Hörerinnen sehr gut überlegen. Ich werbe natürlich für mich. Ich bin da demokratisch stabil, da könnt ihr euch sicher sein. Aber ich wollte auch deutlich machen, ich gehe auch in die Arbeit und werde auch Kompromisse für die Sache machen, damit wir nicht an uns selbst, damit wir diese Gesellschaft demokratisch halten können und sozial und fair, aber auch auf den Weg bringen, klimaneutral zu werden. Weil darum geht es in allererster Linie.
Ja, dann würde ich mal sagen, toi, toi, toi. Ich fand es gut, dass du das also jetzt auch in der Breite der Kandidaten erzählt hast und nicht sozusagen eine kleine, den Werbeblock der Katrin Schauer.
Nein, das wäre auch unredlich. Das ist ja das, was wir gerade hatten.
Ja, das ist nämlich die genau das, was wir gerade hatten.
Genau, soll so nicht sein.
Katrin Schauer wieder im Bundestag. Ist Katrin Schauer dann, weil sie ja weiß, dass man Politik viel mehr erklären muss, auch öfters zu hören? Kleiner Wink mit dem Zaunfall.
Hast du vollkommen recht. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir von Grund auf überlegen muss. Ganz kurze Erklärung dazu. Wenn man neu im Bundestag kommt, ist es wie ein Neustart in einem anderen Berufsfeld. Man muss sich erstmal orientieren, klarkommen mit allen Sachen. Man redet da, man ist aufgeregt, man muss Dinge erarbeiten, man muss sein Team organisieren, seinen Wahlkreis arbeiten. Man ist ja 22 Wochen in Berlin, 22 Wochen hier, muss die Familie dahin organisieren. Danke an die Familie, danke ans Team. Das sind alles Sachen. Und als ich dann noch den Ausschussvorsitz übernommen habe, habe ich gedacht, da ging das Ganze nochmal los, die ganze Lernkurve nochmal von der Geschäftsordnung des Bundestages bis hin zu jedem Thema. Man wird ja Generalistin dann, weil man ja doch tatsächlich die Bandbreite mitbekommen muss und auch vermitteln muss und den Minister zu kontrollieren hat. Das war in dem Falle der Robert. Deshalb ist das, was du ansprichst, tatsächlich, gebe ich zu, in dieser Wahlperiode noch nicht so gelungen, wie man das eigentlich jetzt machen muss. Das ist meine Eigenkritik. Genauso wie ein Rhetorikkurs, genauso wie weiterhin Sport zu treiben, all so eine Sachen. Also man nimmt schon viel mit, was man dann zu ändern hat. Da habe ich eine Liste.
Wunderbar. Gut, Katrin, danke, dass du so viel Zeit hattest, hier unseren HörerInnen zu vermitteln, was du erlebt und was, wie du Politik siehst. Das war auch sehr persönlich, dafür danke ich dir auch. Das ist, finde ich, ist also wichtig in diesen langen Gesprächen, dass man nicht Wahlprogrammartikel vorliest und glaubt, damit hätte man was gesagt. Aber das haben wir ja auch ganz ausgelassen. Da gab es schon einen Beitrag hier bei Loro über das SPD-Wahlprogramm. Das wurde schon mal von einem Bundesfreiwilligen. Nein, eher analysiert. Wir haben das mit jedem Wahlprogramm mal so ein bisschen, wo sind Schwerpunkte und so weiter. Das ist eine gute Sache gewesen. Ja, danke, dass du hier warst und toi, toi, toi. Und wie gesagt, wir haben ja das erste Interview nach deiner Wahl geführt. Jetzt machen wir das letzte Interview vor deiner vielleicht Wiederwahl. Und ich denke, wir sehen uns dann auch nach der Wiederwahl.
Dankeschön. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier so schön ausführlich mal reden konnte. Danke, Harry.